Klingende Zeitgeschichte im Ohr. Ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.
Kapitel 2: Die Akademisierung der Schönberg-Schule. Dritter Teil: Ihre Schule in würdiger Weise zu vertreten. Der Schönberg-Schüler Erwin Ratz.
Im Jahre 1917 lernte ich Arnold Schönberg anlässlich einer Aufführung der Verklärten Nacht durch das Rosé-Quartett kennen. Mein Lehrer Josef Pollnauer, ein Schüler Schönbergs, hatte mich ihm vorgestellt. Kurz darauf, im September, wurde das Seminar für Komposition gegründet, an dem ich auch teilnahm. Der Unterricht bei Schönberg erweckte in mir den Wunsch, etwas zu tun, was die Bedeutung Schönbergs einem größeren Kreis von Musikinteressierten vor Augen führen sollte. Da ich rasch dem engen Kreis um Schönberg beigezogen wurde, kam ich eines Tages mit dem Vorschlag, öffentliche Proben zu einem Werk Schönbergs zu veranstalten. Wir wählten hierzu die Kammersymphonie Opus 9 und Schönberg erklärte sich bereit, 10 öffentliche Proben zu leiten. Bei der 10. Probe wurde das Werk 2-mal geschlossen vorgeführt. Eine Interpretation in dieser vollendeten Schönheit, wie sie unter Schönbergs eigener Leitung realisiert werden konnte, ist heute nicht mehr vorstellbar. Aus der Zusammenarbeit bei den Proben ergab sich eine neue Idee, der Verein für musikalische Privataufführungen, der im November 1918 gegründet wurde.
Erwin Ratz. Personenstandesblatt. Lebenslauf angegangen am 22. Februar 1956. Geboren am 22. Dezember 1898 in Graz. Vater Dr. Florian Ratz. Assistent am Chemischen Institut der Universität Graz. Studium der Musikwissenschaft an der Wiener Universität bei Professor Guido Adler. Gleichzeitig Studium der Komposition bei Arnold Schönberg und Anton von Webern. 1918 Veranstaltung von 10 öffentlichen Proben zur Kammersymphonie von Arnold Schönberg. Anschließend Gründung des Vereines für musikalische Privataufführungen. 1921 bis 22 Sekretär am staatlichen Bauhaus in Weimar unter Gropius. In den folgenden Jahren Arbeiten für Wiener Musikverlage und Forschungsarbeiten als Privatgelehrter. 1945 Berufung an die Akademie für Musik und Darstellende Kunst in Wien als Lehrer für musikalische Formenlehre. 1952 Generalsekretär der Internationalen Gesellschaft Neuer Musik. 1955 Präsident der Internationalen Gustav-Mahler-Gesellschaft. Als Lehrer für Formenlehre prägte Erwin Ratz mehrere Generationen von Musikerinnen und Musikern. Schilderungen von seiner Unterrichtstätigkeit sind rar. Doch lässt sich aus dem Vorwort seines Buches »Einführung in die musikalische Formenlehre« von 1951, welches die Grundlage seines Unterrichtes darstellte, einiges zumindest erahnen.
Die musikalische Formenlehre soll jene Gesetzmäßigkeiten aufzeigen, die einer jeweils einmaligen Anordnung von Tönen Sinn und Zusammenhang verleihen. Sie soll weiters zeigen, worauf es zurückzuführen ist, dass wir ein musikalisches Kunstwerk als einen in sich geschlossenen Organismus empfinden. Solange wir unter dem Begriff der musikalischen Form nur das Schema einer bestimmten Anordnung von Teilen verstehen, bleibt die entscheidende Frage unbeantwortet, worauf denn jene Ganzheit beruht, die mehr ist als die Summe ihrer Teile. Die äußeren Merkmale, etwa der Sonatenform oder der Rondoform aufzuzeigen, ist Sache der allgemeinen Musiklehre. Das Vorhandensein dieser Merkmale besagt nichts über die Qualität eines Werkes. Die Formenlehre soll jedoch gerade das Einmalige und Große in den Meisterwerken erkennen lehren. Ehe ich diese einleitenden Worte beschließe, möchte ich noch der großen Verehrung Ausdruck verleihen, die ich Arnold Schönberg entgegenbringe. wenngleich die schmerzlich empfundene räumliche Trennung eine Aussprache über die in der vorliegenden Arbeit behandelten Probleme verhinderte, so bildet dennoch die von Schönberg im Unterricht angewandte Methode der musikalischen Analyse eine wesentliche Voraussetzung der folgenden Untersuchungen, die von ihm als Zeichen des Dankes für das Empfangene entgegengenommen werden mögen.
Erwin Ratz hält Arnold Schönberg bis zu dessen Tod die Treue. In den zahlreichen Briefen, die er an Schönberg schreibt, bringt er seine Verbundenheit zum Ausdruck. September 1934.
Sehr geehrter Herr Schönberg, zu Ihrem 60. Geburtstage möchte auch ich Ihnen von ganzem Herzen alles Gute wünschen und Ihnen sagen, dass ich Ihrer immer in großer Liebe und Verehrung gedenke. Dankbar denke ich an die Stunden, die ich in Ihrem Kreise verbringen durfte und die mir stets unvergessliches Erlebnis bleiben werden. Gerne möchte ich bei dieser Gelegenheit noch einen alten Wunsch wiederholen, nämlich, dass Sie doch die Herausgabe Ihrer theoretischen Lehren in irgendeiner Form im Auge behalten mögen. Ich würde dies nicht sagen, da schließlich mein persönliches Schicksal unbedeutend und gleichgültig ist, aber ich glaube, dass vielen Menschen sehr geholfen würde, wenn sie wenigstens aus ihren Büchern sich eine Betrachtungsweise der musikalischen Technik aneignen könnten, die ihnen keiner geben kann, außer ihnen allein. Bitte verzeihen Sie mir diese Bitte und nehmen Sie mir das nicht übel. Ich wünsche Ihnen nochmals das Beste, auch Ihrer Frau und Ihrer Tochter. In inniger Verehrung, Ihr Erwin Ratz.
Juni 1946.
Sehr verehrter Herr Schönberg, sicher werden Sie es verwunderlich finden, dass ich so lange nichts von mir hören lasse, und ich muss Sie vor allem deshalb um Nachsicht bitten. Ich kann Ihnen den Zustand schwerster Erschöpfung und Beklommenheit kaum schildern, in dem ich nun über ein Jahr lebe. Auch dieser Brief soll nur ein kurzes Lebenszeichen sein, fast wie ein Klopfzeichen eines, der verschüttet ist. Ich habe in den Jahren des Grauens ständig mit Dr. Webern gearbeitet. Wir haben Beethoven analysiert und ständig waren unsere Gedanken bei Ihnen. Unser aller Hoffnung war, dass Sie wieder nach Europa zurückkehren würden und noch einmal das Zentrum einer Schule bilden würden, die in der Lage wäre, das Wissen und die Meisterschaft durchzutragen, durch das Chaos. Nun ist die Hoffnung darauf sehr gering und Europa doppelt verwaist. Von mir persönlich ist nicht viel zu berichten. Ich habe äußerlich die Zeit gut überstanden. Es war mir vergönnt, in den furchtbaren Jahren einer Reihe von Menschen helfen zu können. Aber wie wenig ist dies gegen alles Entsetzliche, das geschehen ist. Seit Oktober unterrichte ich an der Akademie Formenlehre. Ich habe mich wegen meiner Müdigkeit sehr gewehrt, diese Stelle anzunehmen, aber nach dem Tode Dr. Weberns stellte man es mir als eine moralische Verpflichtung vor Augen und ich fügte mich. Man ist mit meiner Tätigkeit sehr zufrieden und ich glaube, dass ich Ihnen Ehre mache.
25. September 1947.
Sehr verehrter Herr Schönberg, wie ich erfahre, kam durch einen Zufall jenes Heft des Turm in Ihre Hände, in dem auch ein Aufsatz von mir abgedruckt war. Ich schreibe ja sehr schwer und daher sehr wenig. Selbstverständlich dachte ich immer daran, auch über Sie einmal einen Aufsatz zu schreiben. Ich gestehe es aber offen, dass ich es mich einfach nicht getraut habe. Da ich doch schon so lange keine Gelegenheit mehr hatte, mit Ihnen über alles zu sprechen, so hielt ich mich nicht für berechtigt, subjektive Vermutungen zu veröffentlichen. Denn ein Aufsatz hat ja nur dann eine Berechtigung, wenn er mit Ihren Intentionen übereinstimmt.
Juni 1950.
Wie können Sie, verehrter Herr Schönberg, glauben, dass ich je auf Sie böse sein könnte? Ich bin zutiefst beschämt. Was konnte Sie auf einen solchen Gedanken bringen? Waren meine Aufsätze so schlecht? Ich weiß, dass Sie besser sein könnten, aber Sie waren so gut, als es mir eben gegeben ist. Ich habe mir die größte Mühe gegeben. Besser kann ich es in meinem jetzigen Zustand nicht. Überdies waren es die ersten Aufsätze, die von mir in Wien erschienen sind, und ich habe damit mein Bekenntnis zu ihnen abgelegt, was bestimmt für meine Stellung in der Akademie nicht günstig war. Aber ich habe es als selbstverständlich gehalten, meine schwache Stimme zu erheben gegen die Front von Marx bis zu den rührigen Hindemith-Aposteln. Wie rasch der Zauber vergehen wird und dass ihr Werk das einzige ist, das sie alle überleben wird. Wer weiß heute noch von Telemann? Mit besten Wünschen für Sie und Ihre Familie grüße ich Sie aufs Allerherzlichste. Ihr Erwin Ratz.
27. November 1950.
Sehr verehrter Herr Schönberg, Sie waren so lieb, an den Brief, den mir Mr. Langley am 14. Juni schrieb, einige Zeilen an mich anzufügen, in denen Sie mich nach einer Tätigkeit an der Akademie fragten. Ich unterrichte an der Akademie ein Fach, das kurz Formanalyse genannt wird. Besondere Begabungen sind selten, aber 10 bis 15 Schüler sind doch jedes Jahr da, die dem Unterricht mit Interesse folgen. Das Unglück beginnt ja damit, dass kein Lehrer da ist, der als Komponist repräsentativ ist oder wenigstens als Lehrer eine Begabung vorweisen kann. Es sind zwar 4 Kompositionslehrer da, Marx, Uhl, Siegel und Petirek, die mit Ausnahme von Marx, der ein Scheusal ist, sehr nette und anständige Menschen sind. Aber sie können den Schülern doch nur sehr wenig geben. Nun habe ich den Stoff, den ich in meinem Kurs unterrichte, in den Hauptzügen in einem Buch zusammengefasst, das den Titel trägt »Über Formprinzipien in den Inventionen Johann Sebastian Bachs und ihre Bedeutung für die Kompositionstechnik Beethovens«. Am liebsten hätte ich ja das Buch überhaupt nicht geschrieben, aber da nun über 20 Jahre verstrichen sind und es noch immer nicht abzusehen ist, wann ihre Kompositionslehre erscheint, musste ich mich entschließen, für die Zwischenzeit eine Art Notbehelf herzustellen, bis sich endlich das Gewissen irgendeines Geldmannes regen wird und man die Ungeheuerlichkeit dieses Versäumnisses einsieht. Wenn man bedenkt, welche Summen für die dümmsten Dinge hinausgeworfen werden und auf der anderen Seite Bücher wie ihr Kontrapunkt und die Kompositionslehre nicht erscheinen können, die für alle Musiker eine Offenbarung wären und die sie wie einen Bissen Brot brauchen würden, möchte man überhaupt an allem zweifeln.
6. April 1951.
Sehr verehrter Herr Schönberg, heute will ich Ihnen nur mitteilen, dass ganz überraschend mein Buch nun doch vom Bundesverlag angenommen wurde. Es ist bereits fertiggesetzt. Sobald die Klischees für die Notenbeispiele fertig sind, wird es gedruckt. Ich kann also nur hoffen, dass es nachträglich Ihre Zustimmung findet und dass mir keine allzu schweren Irrtümer widerfahren sind. Jedenfalls habe ich mir die größte Mühe gegeben, Ihre Schule in würdiger Weise zu vertreten und damit meinem Wort auch dann Beachtung zu sichern, wenn ich nachweisen werde, dass die Merkmale der Meisterschaft Ihrer Musik in gleicher Weise vorhanden sind, wie bei den Meistern der Vergangenheit und Ihre Musik daher ebenso zu den unvergänglichen und über alle Tagespolemiken erhabenen Werte der Menschheit gehört. Für meine Person habe ich keinen Ehrgeiz. Ich tue nur das, was ich für meine Pflicht halte. Mit den herzlichsten Grüßen, Ihr ergebener Erwin Ratz.
Bis zu seinem Tod. Allen Freunden und Bekannten teilen wir mit, dass Erwin Ratz, Professor an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, am Mittwoch, dem 12. Dezember 1973, kurz vor Vollendung des 75. Lebensjahres, nach kurzer Krankheit, sein Erdenleben beendet hat. Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 21. Dezember 1973, um 11 Uhr auf dem Döblinger Friedhof, 19. Bezirk, Hartecker Straße 65. War Erwin Ratz an der Akademie bzw. der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Wien tätig? Am 12. April 1968 schreibt der Akademiepräsident Hans Sittner an das Bundesministerium für Unterricht: Erwin Ratz gehört seit 1945 als Vertragslehrer und seit 1965 als Lehrbeauftragter dem Lehrkörper der Akademie für Musik und Darstellende Kunst in Wien an. Er unterrichtet das Hauptfach Grundlage der musikalischen Analyse sowie das Nebenfach Analyse der Beethoven-Quartette und Sonaten. Als Lehrkraft gelang es ihm, über die üblichen Erkenntnisse der Formenlehre hinaus, die tiefen organischen Zusammenhänge zwischen den kontrapunktischen Formen Bachs und den Baumethoden der Wiener Klassiker in einer bis dahin in dieser Art noch nie behandelten Weise aufzuzeigen.
Das war Klingende Zeitgeschichte im Ohr, ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.